Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo, hallo zusammen, hallo Sven. Ja, ich bin noch so ein bisschen auf Adrenalin sozusagen, weil bei uns ja so viel los war in den letzten beiden Wochen. Viele interne, externe Events, unsere Internet Security Days, über die wir ja in der letzten Folge vom Ohr am Netz gesprochen haben, sind super gelaufen jetzt die letzten beiden Tage. Wir hatten ein tolles Sommerfest.
Oh,
letzte
ja.
Woche sogar noch bei irgendwie über 30 Grad. Das kann man sich jetzt bei den herbstlichen Temperaturen schon wieder gar nicht mehr vorstellen. Und wir hatten einen ganz tollen Team-Workshop bei uns in der Verbandskommunikation, haben uns auch mal ein bisschen mit dem Thema KI beschäftigt und wie wir das in unserer PR-Arbeit einsetzen können. Das war super spannend.
Ja, und über das Thema KI haben wir ja auch schon in einigen Folgen hier gesprochen. Mhm. Da kann man gerne noch mal ein paar Links in die Shownotes packen. Heute geht es um einen ganz speziellen Bereich der KI, nämlich Robotik und künstliche Intelligenz, also wie KI und Smart Robotik Unternehmen und Gesellschaft revolutionieren können. Die Vorstellung von Robotern, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, die fasziniert uns ja bereits seit Jahrzehnten. Also es gibt da diese Terminator-Schreckgespenste, ne? Es war eher so Dystopie, Science Fiction. Ja. Aber KI-basierte Robotik ist längst schon Realität in vielen Unternehmen. Es gibt KI-gestützte Roboter, die sozusagen Mensch und Technik näher zusammenbringen und komplexe Probleme lösen. Und naja, die werden auch unsere Gesellschaft und Gesellschaftsmodelle verändern. Es gibt Roboter, die uns in Geschäften begrüßen und aussehen wie ein Mensch. Es gibt Roboter, die uns im Café das Essen
aber
bringen.
Aber hast du das schon mal erlebt?
Nee, das habe ich noch nicht erlebt, weil das ist, glaube ich, nur in Asien. Aber zum Beispiel gibt es im Futurium, da unten in der Kantine, den Bestell- und Essenslieferroboter, der da rumfährt. Also das geht auf jeden Fall. Ne, in der Landwirtschaft, da ernten mehr und mehr Roboter teilweise auch schon die Weine sozusagen, die wir dann trinken. Ne? Also das ist wirklich total abgefahren. Und naja, Roboter in der Industrie, das ist ein alter Hut.
Ja, klar.
Aber das war, wisst ihr, so, wenn sich ein Mensch einem Roboter nähert, dann hält erstmal die gesamte Fabrikation an. Heute arbeiten die sprichwörtlich Hand in Hand mit dem Menschen. Also das ist wirklich richtig cool und da geht's dank KI auch sehr, sehr schnell voran. Und das Gute ist, wir sind als Deutschland da auch richtig weit vorn. Aber Sidonie, wo würdest du dir denn in welchem Bereich deines Lebens einen KI-gesteuerten Roboter wünschen, der dich unterstützt?
Ja, also ich bin da schon noch bei den Basics, ne? Also ich würde mich ja schon über so einen Bügelroboter freuen. Also ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob man da wirklich KI für braucht, aber offensichtlich ja, irgendwas scheint ja noch zu fehlen, sonst würde es das ja schon geben.
Also ich hätte jetzt bis vor, sagen wir mal, einem halben Jahr gesagt, ich wünsche mir einen Rasenmäherroboter, der endlich mal sich nicht selber in seinen selbstgebuddelten Löchern festfährt immer wieder. Mhm. Aber den habe ich jetzt gefunden. Also mein Roboter fährt seit Anfang des Jahres und hat sich bisher zweimal festgefahren und beide Male waren nicht seine Schuld. Also,
und jetzt bist du wunschlos glücklich.
Erstmal ja, aber so ein Haushaltsroboter, der eben all das macht, was ich abends nochmal machen muss. Geschirrspüler einräumen, Geschirrspüler ausräumen, irgendwie gucken, es ist genug Kaffee in der Kaffeemaschine, in der Mühle, ist da genug Wasser drin. Alles so Sachen, die man auch gerne mal vergisst. Da würde ich mir wirklich KI-gestützte Unterstützung wünschen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, natürlich erstmal ein paar digitale Infos aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, heute will EU-Präsidentin Ursula von der Leyen ja ihre neue Europäische Kommission vorstellen. Eigentlich war das Ganze schon für letzte Woche geplant, wollte letzte Woche schon ihre neuen Kommissarinnen und Kommissare vorstellen. Doch es scheint, als wären da einige Personalien erst last minute wirklich entschieden worden. Im Vorfeld fordert der ECO eine klare Priorisierung der Digitalpolitik und den Ausbau digitaler Infrastrukturen in Europa. Das hat jetzt für uns Priorität. Unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme betonte, ein starker europäischer digitaler Binnenmarkt ist entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und Europa global zu sichern. Er fordert verlässliche politische Rahmenbedingungen, die Innovationen fördern und klare Regelungen schaffen, damit die Digitalisierung in allen Wirtschaftsbereichen nachhaltig vorangeht. Betrieben werden kann. Besonders wichtig sind dabei unserer Meinung nach der Ausbau der digitalen Infrastruktur und technologischen Souveränität. Gigabit-Netze, sichere Cloud-Lösungen und Rechenzentren sind entscheidend, um in Schlüsseltechnologien wie eben der künstlichen Intelligenz auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, und zudem hebt der ECO hervor, dass bestehende europäische Gesetze wie beispielsweise der Digital Services Act und der Digital Markets Act jetzt auch wirklich konsequent umgesetzt werden müssen, bevor bevor es wieder neue Regulierungen gibt. Ständige Änderungen schaffen nämlich Unsicherheiten und hemmen die Innovationskraft der Unternehmen. Der ECO hat auch eine eigene EU-politische Agenda für eine moderne Digitalpolitik verfasst. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
Ja, können auch gern die Politikerinnen und Politiker mal reingucken. Inspiration und Nachmachen erwünscht in diesem Fall.
Gibt auch eine Kurzfassung.
In unserer zweiten News geht es passend zum heutigen Thema und der heutigen Folge um Robotik, und zwar Robotik und künstliche Intelligenz im Gesundheits- und Pflegesektor. Laut einer repräsentativen Studie sind die Menschen in Deutschland diesen Technologien gegenüber relativ offen eingestellt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber auf einer Skala von minus 10 bis plus 10, ist eine krasse Skala, liegt der Zustimmungswert bei 1,6. Da denkt man, ist ja nicht hoch, aber in Japan ist er nur bei 0,9, in den USA bei 0,7 und in Frankreich sogar nur bei 0,1. Aber trotz der Offenheit gibt es natürlich auch Bedenken. 13% der Deutschen lehnen KI im Gesundheitswesen komplett ab. Kritikerinnen betonen, dass Pflege menschliche Empathie erfordert und dass Algorithmen oft zu unpersönlich wirken. Gleichzeitig befürchten manche, dass die individuellen Bedürfnisse bei automatisierten Verfahren zu kurz kommen. Dem stimme ich zu, da muss man genau gucken, wie man es einsetzt. Aber dass es helfen kann, das sehen auch 38% der Befragten. Die hoffen nämlich, dass KI den überlasteten Gesundheitssektor entlasten kann, während 30% auf Kosteneinsparung setzen. Aber es gibt auch finanzielle Sorgen. 30% der Befragten befürchten, dass der Einsatz der Technologie sogar noch teurer wird. Könnte. Naja, also mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Auf jeden Fall rasant und schnell, und mal sehen, wie die Deutschen dann später dazu stehen.
Ja, und in unserer letzten News geht es heute um das Melden illegaler Inhalte im Netz, speziell durch junge Menschen, junge Nutzerinnen und Nutzer. Die Aufklärungs- und Beratungsplattform YouPort hat die Aktion Jede Meldung zählt ins Leben gerufen, um Jugendliche zu ermutigen, problematische Inhalte im Internet zu melden. Denn gerade Kinder und Jugendliche stoßen ja im Netz häufig auf Inhalte, die nicht für sie geeignet sind, sei es Pornografie, Gewalt oder auch Volksverhetzung. Um das Melden so einfach wie möglich zu machen, bietet YouPort eine niederschwellige Meldeoption an. Hier können Jugendliche jugendgefährdende Inhalte direkt melden und die Beschwerden werden automatisch an relevante Stellen wie zum Beispiel die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, Jugendschutz.net oder auch direkt an uns, den ECO-Verband, mit seiner Beschwerdestelle weitergeleitet. Warum ist das wichtig? Laut YouPort sind viele Jugendliche bislang noch sehr skeptisch, ob es überhaupt irgendwas bringt, problematische Inhalte zu melden. Deshalb startet YouPort eben diese Kampagne, um auch aufzuklären und zu zeigen, wie einfach es ist, einen Beitrag für ein sichereres Internet zu leisten. Nur ein paar Klicks genügen und schon kann man einen Unterschied machen. Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt diese Initiative und betont die wichtige Rolle des Jugendschutzes im digitalen Raum. Also wir finden, es ist eine ganz tolle Initiative, bei der wir uns natürlich gerne mit unserer ECO-Beschwerdestelle engagieren und die eben zeigt, jede Meldung zählt und wir alle können dazu beitragen, das Netz ein bisschen sicherer zu machen.
Und jetzt das Ganze nochmal kurz übersetzt für die jungen Menschen, die uns vielleicht zuhören, oder für Eltern, die das ihren Kindern weitersagen. Also, wenn euch irgendwelche Inhalte nicht einfach skibidi vorkommen, sondern irgendwie weird oder awkward, ja, oder cringe, dann dahin gehen und melden bei YouPort, und zwar J mit 3 U und Port hinten dran. Packen wir auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes.
Ja, aber was muss denn jetzt erstmal getan werden, bevor uns Roboter am Fließband, in der Pflege und in allen möglichen anderen Bereichen wirklich helfen können? Genau, die Technologien müssen erstmal erforscht werden. Und in unserem ersten Interview haben wir genau die richtige Ansprechpartnerin gesprochen, um herauszufinden, wie es um die Forschung zur KI-basierten Robotik in Deutschland steht.
Im Gespräch.
Dr. Tina Klüver ist Leiterin der Abteilung Forschung für technologische Souveränität und Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung und eine anerkannte Expertin, Managerin und technische Botschafterin für das Thema künstliche Intelligenz und ihre Umsetzung in der Wirtschaft. Zuvor leitete sie das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum Kiez, eine Initiative von Science und Startups, dem Verbund der Gründungszentren der FU Berlin, der HU Berlin, der TU Berlin und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Heute nimmt sie sich extra Zeit für uns. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Dr. Tina Klüver.
Hallo, ja, hallo Herr Oswald, freut mich sehr.
Ich freue mich auch, Sie wiederzusehen. Wir hatten ja kürzlich das Vergnügen, auf der Kiro 2024 zusammen auf der Bühne zu stehen, also auf der Konferenz KI-basierte Robotik. Insofern passt das besser ins Thema als sonst irgendwas. Aber lassen Sie uns mal ganz am Anfang anfangen, Frau Klüver. Was fasziniert Sie persönlich am meisten an Ihrem Tätigkeitsfeld im Bereich künstliche Intelligenz? Weil Sie sind ja schon sehr, sehr lange an dem Thema dran.
Das stimmt. Tatsächlich nähert sich langsam das 20. Jahr meiner Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz und das aus ganz, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Zuallererst ja als Wissenschaftlerin. Da habe ich lange geforscht am Bereich Chatbots. Und was mich ursprünglich mal dazu gebracht hat, war tatsächlich, dass ich das Bedürfnis hatte, eigentlich menschliche Erkenntnis besser zu verstehen. Ich habe auch, das ist so eine Side-Note, wissen ich so viele auch Philosophie studiert beispielsweise und mich da auf Erkenntnistheorie konzentriert. Und es war immer so ein bisschen die Idee von mir, dass ich dachte, ach Mensch, vielleicht kann ich ja mit Computern so ein bisschen modulieren, wie Menschen verstehen und dann dadurch irgendeine Form von Wissen über die menschliche Erkenntnis auch erlangen. Und das hat mich sehr fasziniert zu Beginn und deshalb habe ich diese Schnittmenge gewählt zwischen Sprachwissenschaften, Philosophie und Computerlinguistik. Und dann habe ich über diese Tätigkeit mehr und mehr auch verschiedene Anwendungen kennengelernt, die mit KI funktionieren, vor allem natürlich in Sprache, aber auch andere Daten, also was mit Bildern gemacht werden kann, was mit Videos gemacht werden kann, was mit gemeinsamen Datenpools gemacht werden kann, welche Anwendungen es da gibt. Und das hat mich dann total fasziniert. Und wenn man sich das mal anschaut, was KI alles so leisten kann, also ich habe jetzt auch die Möglichkeit, eben zum Beispiel, Sie haben schon die Kiro erwähnt, in der Robotik, aber auch in anderen Bereichen, in der Medizin, was da alles möglich ist. Das war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt für mich zu sagen, ja, dabei bleibe ich, da möchte ich mich drauf konzentrieren.
Also 20 Jahre im Thema, mittlerweile Abteilungsleiterin für Forschung und technologische Souveränität und Innovation im BMBF. Woran arbeiten Sie gerade? Weiterhin Erkenntnisgewinn?
Erkenntnisgewinn ist mir immer wichtig. Man kann auch seine Erkenntnis immer weiter steigern. Die Welt dreht sich auch sehr schnell, auch gerade in diesen technischen Themen.
Oder um es mal so zu sagen, wie meine Oma das immer gesagt hat, da wirst du alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu, oder?
Ja, den Spruch kenne ich auch gut und muss auch oft daran denken, tatsächlich. Aber gerade in diesen technischen Bereichen, jetzt mache ich ja nicht nur noch KI, aber immer noch viel, aber auch Dinge, die dazugehören oder nah dran sind, technische Schlüsseltechnologien, wie beispielsweise Supercomputing, aber auch ganz andere Dinge, Batterieforschung etc. Und das ist Wahnsinn, was sich da so schnell auch entwickelt. Und dieser technische Fortschritt, da kann man gar nicht so alt werden wie eine Kuh oder noch älter. Man könnte so alt werden wie ein Ara oder ein Elefant. Nee, was ist das älteste Tier? Eine Schildkröte vielleicht?
Wahrscheinlich irgendeine Schildkröte oder ich glaube irgendeine Qualle.
Eine Qualle? Okay, das wusste ich noch nicht. Also wird man alt wie eine Qualle und man lernt trotzdem noch dazu. Das hört nie auf, ja. Und jetzt gerade arbeiten wir also an diesen ganz vielen verschiedenen Bereichen und das Ziel, also die Abteilung heißt ja so ein bisschen sperrig, Forschung für technologische Souveränität und das ist eigentlich auch das Ziel. Mhm. Also wir wollen das erreichen mit der Unterstützungsleistung, die wir verteilen, die wir bringen in so eine Wissenschaftscommunity, dass eben Deutschland in bestimmten technologischen Bereichen technologisch souverän und digital souverän aufgestellt ist. Und das ist sozusagen, worum wir uns kümmern. Und da gucken wir für bestimmte Technologien, die wir als wichtig erachten für die nächsten Jahre, weil sie werden verändern, wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir Landwirtschaft betreiben. Sie werden einen großen, großen Einfluss haben auf unser aller Dasein und unsere Gesellschaft. Beispielsweise sowas wie Quantencomputing, aber auch die Weiterentwicklung in der Mikroelektronik, alles solche Bereiche, die gucken wir uns an und versuchen dann dort Innovationsökosysteme zu stärken, damit das in Deutschland sich weiterentwickeln kann, damit wir dort Forschungsergebnisse produzieren und diese dann auch in die Gesellschaft überführen.
Bleiben wir mal ganz kurz bei der KI, ist ja eine dieser, ich sag mal, Querschnittstechnologien fast, die unser Leben sehr stark schon verändert und weiterhin verändern wird. Mhm. Jetzt gibt's ja diese großen Large Language Models, über die quasi jetzt auch jeder Hinz und Kunz redet. Da haben wir keins von in Deutschland und trotzdem sind wir ja, was so Ansätze, Ideen und auch schon Produkte angeht, ziemlich weit vorn. Wie wichtig ist denn die Rolle der künstlichen Intelligenz, wenn wir über die Stärkung der technologischen und digitalen Souveränität Deutschlands sprechen?
Schon sehr. Und ich würde auch widersprechen wollen, also wir haben schon welche in Deutschland. Wir haben vielleicht keine von der Größenordnung wie jetzt OpenAI und auch natürlich dann entsprechend nicht von dem Impact her. Ne? Aber wir haben ja welche. Wir haben unter anderem das Unternehmen Aleph Alpha, was eigene große Modelle herstellt. Und wir haben aber auch zum Beispiel aus der Forschung kommt sowas wie Stable Diffusion als Bildnetzwerk, ne, was ja auch hier in Deutschland mitentwickelt wurde von einem deutschen Professor Björn Ommer getrieben. Also da tut sich schon eine ganze Menge. Die Community ist schon sehr rege. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass das für uns ein wichtiger weiterer Weg ist. Wir deshalb unterstützt das BMBF und die Bundesregierung das Thema ja auch weiter. Also die KI-Strategie insgesamt hat ja 3,6 Milliarden Budget. Und wir haben am BMBF schon alleine 1,5 2,6 Milliarden jetzt ausgegeben und haben weitere Pläne auch noch, um eben das Thema weiter zu stärken. Und das glaube ich, das ist auch wichtig, eben weil wir in Deutschland mit dem Thema KI zum Beispiel in der Robotik eine unserer Kernkompetenzen, ne? Ich sag mal so Produktionsstandort, wir bauen Fertigungsanlagen und das entwickelt sich ja weiter. Und im Moment entwickelt es sich ganz klar in die Richtung smarte Robotik. Ja, also nicht nur, ich sag mal, im Käfig befindliche Arbeitsroboter, die man nicht zu nahe kommen darf und die ganz bestimmte Schritte nur ausführen können, sondern
die sofort anhalten, wenn ein Mensch in die Nähe kommt und damit den gesamten Prozess aufhalten. Ne, so.
Ja, genau. Und die werden jetzt flexibler und dann damit auch schneller wieder einstellbar und sowas. Und das funktioniert mit KI. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, diese Welle auch mitzunehmen und zu sagen, wir als Standort auch des Maschinenbaus. Ne? Bis vor kurzem waren wir ja noch Weltexporteur Nummer 1 für Fertigungsanlagen. Inzwischen hat China uns ja dort überholt. Aber das können wir, wenn wir auf diese neue Welle setzen, auch wieder werden.
Ja. Frau Klüver, eine persönliche Frage. Als Sie angefangen haben, vor 20 Jahren, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen und jetzt, also wenn Sie jetzt sagen, wir haben da schon 1,6 Milliarden investiert, läuft Ihnen da auch noch so ein bisschen so ein Schauer über den Rücken, wenn Sie sagen, Mann, was wir da alles bewirken können? Und da hätte ich ja damals nie mit gerechnet, dass ich mal da die Möglichkeit habe, da vorne mitzumischen.
Ja, vor allem also die Größenordnung natürlich wirklich Wahnsinn. Ja. Also als ich aus der Wissenschaft mein Unternehmen gegründet habe, mein KI-Startup, da waren 50.000 Euro für mich viel Geld.
Ja.
Und wir haben versucht, Finanzierungsrunden zu bekommen. Und am Anfang sind die ja klein. Und da geht es dann, wenn es dann mal um 1 Million geht, ist das schon wirklich ein Luxus. Ja. Und jetzt sind natürlich 1,5 Milliarden, 1,6 Milliarden, das sind wahnsinnige Größenordnungen. Aber wir sehen ja hier auch, das ist ja auch ein anderer Einflussbereich, ne? Also jetzt geht es hier darum, ein ganzes Land nach vorn zu bringen.
Klar.
Und verglichen mit dem Bundeshaushalt ist das dann eben doch, könnte man sich schon fast fragen, wie viel wir da noch reinstecken können. Hm.
Ja, also und auch verglichen mit anderen Ländern in der Welt ist es ja immer noch verhältnismäßig klein, das Budget, das da zur Verfügung steht. Und dennoch, wie kriegen wir es hin, dass die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik irgendwie optimal läuft? Wir waren ja gerade beim Thema KI-basierte Robotik. Also da gibt es Förderungen. Welche weiteren politischen Maßnahmen können da helfen?
Ja, ganz wichtig. Und ich glaube auch, nicht immer ist Geld da entscheidend. Natürlich sind Investments wichtig.
Und klar, aber es ist nicht das Allheilmittel. Einfach Geld in eine Richtung werfen, bringt noch kein gutes Produkt.
Genau. Und deshalb ist auch die Kiro-Konferenz, aber auch andere Aktivitäten, die wir machen, ich habe das eben gesagt, es geht uns darum, diese Ökosysteme auch zu stärken. Und das geht vor allen Dingen auch durch viel Vernetzung. Das ist also ganz evident, dass Innovation nur dann wirklich sich entfalten kann, wenn die Mitglieder eines Innovationsnetzwerks sich auch gut austauschen. Und das sind beispielsweise so Dinge, da setzen wir ganz viel an, indem wir beispielsweise unser klassisches Förderinstrument ist ja die Verbundförderung.
Ja.
Und das heißt, wir machen Forschungsförderung, das ist jetzt schon finanziell dann, aber kombiniert auch häufig mit noch anderen Vernetzungsaktivitäten, in denen es zwingend notwendig ist, dass eine Forschungseinrichtung und ein Wirtschaftspartner beispielsweise gemeinsam gehen. Ne? Und das können auch größere Konsortien sein, das können Cluster sein, wo richtig 50, 60 bis 100 Partner drin sind, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen und in irgendeiner Form einen anderen Blickwinkel darauf einbringen. Wissenschaftspartner, Wirtschaftspartner, gesellschaftliche, Zivilgesellschaft, alle zusammen, um dann entsprechend an einem bestimmten Bereich weiterzuarbeiten. Und da setzen wir ein großes Augenmerk drauf.
Also es sorgt natürlich dafür, dass nicht irgendwo vor sich hin geforscht wird und auf der anderen Stelle, sage ich mal, in der Industrie oder in der Wirtschaft eben Ideen in der Schreibtischschublade verschwinden, so nach dem Motto, können wir uns in 10 Jahren drum kümmern, müssen wir erstmal die Kohle dafür zusammenkriegen. Also das ist eben sozusagen alle an einen Tisch bringen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Damit kommen wir definitiv nach vorne. Werfen wir doch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Inwieweit werden wir dann und in welchen Bereichen Veränderungen durch den Einsatz der schon erwähnten KI-basierten Roboter erfahren? Also in der Produktion, ne, die werden Hand in Hand mit den Menschen arbeiten und nicht mehr die Menschen gefährden.
Ja, genau. Also ich sehe eigentlich gerade zwei besonders große industrielle Use Cases, jetzt mal abgesehen davon von den Service-Robotern, die wir vielleicht alle auch schon im Haushalt haben, ja, so ein Staubsauger-Roboter oder sowas, ne, das wird natürlich auch mehr werden. Der Service-Roboter-Markt ist extrem stark wachsend. Aber daneben gibt es natürlich diese industrielle Verwendung und da sehe ich ganz klar die Produktion, die sich umstellen wird. Also man hat jetzt inzwischen einfach eine ganz andere Herausforderung an so eine Produktionsstätte als noch vor 10, 20 20, 30, 50 Jahren. Damals hat man, ich sag mal, in der Automobilindustrie ein Modell gebaut, 10 Jahre, dieselbe Fertigungsstrecke. Aber inzwischen ist das nicht mehr so. Tesla beispielsweise hat sehr schnell wandelndes Produktsortiment. Das heißt, die Modelle werden ständig auch verändert. Und das muss dann natürlich von so einer Fertigungsstrecke auch möglich sein. Das heißt, sie muss sich ganz schnell adaptieren. Und dafür ist so eine KI-Ansatz ganz, ganz wichtig. Aber auch beispielsweise sehe ich das ganz stark in der Medizin und in der Pflege. Und da gibt es also ganz viele verschiedene Use Cases. Wir haben natürlich in diesem Bereich in der Pflege gerade auch einen großen Fachkräftemangel. Das heißt, da gibt es einen großen Bedarf. Und es gibt beispielsweise, letztens habe ich mir angeschaut, so kleine Exoskelette, die eigentlich nur um den Rücken rum jemanden stärken, damit diese Person in der Lage ist, wenn sie auch vielleicht eigentlich nicht so groß und stark ist wie Herkules, jemanden aus dem Bett zu heben.
Ja, weil das ja auch ganz üble Hebel und Winkel sind. Also wenn man, Wahnsinn. Allein wenn man das Kind mal aus dem Bett hebt, was Wahnsinn. Ja deutlich leichter ist als ein erwachsener Mensch, das geht ja furchtbar auf den unteren Rücken. Also kann ich Ihnen ein Lied von singen? Ich habe Rücken, Frau Klüver.
Ja, ich habe auch Rücken. Also ich hatte schon 2 Bandscheibenvorfälle und das auch ganz ohne schwere Personen aus dem Bett zu heben. Und demnach kann ich das auch gut nachvollziehen. Das sind also auch Beispiele. Ne? Und in der Medizin gibt es wiederum, das finde ich auch noch ganz spannend, vielleicht als letzter Punkt, dann aber auch nicht nur das große, starke, sondern eben auch klein und sehr, sehr fokussiert. Also beispielsweise Operationsunterstützung mit Lasern, wo es um ganz, ganz feine Operationsschritte geht, die ein Mensch ganz alleine schwer durchführen kann.
Ja, oder vielleicht sogar über die Distanz, ne? So Telemedizin, der Experte sitzt, keine Ahnung, in Tokio, die Koryphäe und steuert aber einen operierenden Roboter hier an der Charité oder so. Das sind ganz neue Möglichkeiten.
Genau.
Also bunt ist die Zukunft und granatenstark, um mal einen meiner Lieblings-Teenie-Filme von Bill und Ted zu zitieren. Jetzt haben Sie gerade schon einen Punkt erwähnt, Fachkräftemangel in der Pflege. Klar, so ein Pflegeroboter. Und auch, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie ist es, wenn ich alt bin? Will ich, dass da ein Mensch irgendwie mich wäscht oder lieber mein eigener Roboter? Und der Mensch, der kommt, dann lieber mit mir einen Kaffee trinkt. Also ich bin Fraktion Letzteres. Da wird die Gesellschaft sich wahrscheinlich in 2 Lager spalten oder keine Ahnung, wie das alles zusammenwächst. Aber Gesellschaft ist abschließend ein schöner Stichpunkt. Wie kriegen wir denn die Leute mitgenommen? Also gerade die so von Filmen wie Terminator und Co. Angst vor Robotern und vor KI haben, wie kriegen wir in die Köpfe rein, dass es eben bunt und granatenstark ist, was da auf uns zukommt in der Zukunft und dass man KI und auch Robotik wie ein Werkzeug, wie auch ein Hammer oder ein Messer begreifen soll und nicht wie entweder den großen Heilsbringer oder die große drohende Gefahr.
Ja, das ist immer noch ein großes Thema. Das Progressive Zentrum hat ja zuletzt erst noch mal eine Studie veröffentlicht, in der einfache Dinge gefragt wurden, wie wird KI mein Leben verbessern? Und da war also ein Großteil der Leute tatsächlich weiterhin der Meinung, dass KI das eigene Leben nicht verbessern wird. Ne? Also eine große Ablehnung dieses Standpunkts. Und wir haben also immer noch große Sorgen in der Bevölkerung auch zum Thema KI und Folgen von Einsatz von KI. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil es hat ja auch durchaus
Schattenseiten.
Ja, man darf das jetzt auch nicht einfach nur so nehmen, wie es kommt und sagen, ist alles wunderbar. Man muss schon genau hinschauen. Und es gibt Anwendungsfälle, wo man mit KI auch großen Schaden erreichen kann. Und deshalb muss man da schon vorsichtig sein. Aber ich glaube, wir nutzen ja alle KI schon tatsächlich im Alltag deutlich häufiger, als vielen bewusst ist. Mhm. Also wenn wir unser Handy beispielsweise entsperren mit einer Face Recognition, ne, ist das KI. Wenn wir im Messenger was schreiben und es wird korrigiert oder es wird autovervollständigt, das ist KI. Ja, also wir haben vielleicht Service-Roboter, die herumfahren, ne, und staubsaugen und das mit KI-Unterstützung machen. Also tatsächlich ist KI schon viel greifbarer, als es vielleicht vielen Leuten vorkommt. Und eben diese Terminator-Gedanken, die sind immer so das Große, ne, die große Maschine. Ja, ja. Aber letztendlich, ich glaube, was sich durchsetzen muss, ist eben diese Erkenntnis, dass KI in kleinen Anwendungen kommt und dass man die sehr wohl kontrollieren kann, dass das nichts ist wie die eine große Entität, die im Endkampf gegen die Menschheit antritt oder sowas, sondern dass wir hier wirklich ganz genau hingucken müssen, Anwendung für Anwendung. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder auch, ja, was öffentliche Stellen, aber auch Medien und andere auch immer wieder vielleicht mal erwähnen können, ne? Welche Use Cases für KIs gibt, mit denen wir schon tagtäglich interagieren oder die jetzt gerade auch enormes Potenzial zeigen.
Ja, und da sollte jeder sich mit beschäftigen, mal hingucken, weil dann kann nämlich auch jeder mitreden, wenn es darum geht, wie wir unsere digitale Zukunft gemeinsam gestalten. Das geht nur mit Wissen. Wir werden einfach weiter drüber reden, Frau Klüver. Also erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Ohr am Netz mit mir zu sprechen. Und wir sehen uns auf irgendeiner digitalen Bühne dieser Welt, sehen wir uns wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag und machen Sie bitte genauso weiter. Ich will den Service-Roboter, der meinetwegen auch zu Hause alles machen kann.
Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank auch. So machen wir das und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Wie Tina Klüver ja gerade auch schon sagte, ist ein wichtiger Punkt für KI-basierte Robotik zukünftig natürlich der Gesundheitssektor, aber auch ein ganz besonders sensibler. Bereits heute gibt es roboterassistierte Systeme, die in der Chirurgie eingesetzt werden. Das Da Vinci Operation System ermöglicht beispielsweise minimalinvasive Operationen, also genau das, worüber wir gerade auch gesprochen haben. Auch Rehabilitationsroboter können Patientinnen bei der Wiedererlangung ihrer Fähigkeiten helfen, zum Beispiel beim Trainieren bestimmter Bewegungen oder auch das Anregen bestimmter Bewegungen ist da möglich. Außerdem gibt es Pflegeassistenzroboter, die Patientinnen und Patienten und Pflegekräfte bei Aufgaben wie dem An- und Ausziehen, dem Essen und der Mobilität helfen. Also Beispiel Exoskelett, wie gerade erwähnt, das mir hilft, jemanden aus dem Bett zu hieven. Naja, also da wird einiges möglich sein.
Ja, und man fragt sich, was in Zukunft noch alles möglich sein wird, wenn KI in solche oder vergleichbare Technologien eingeführt wird. Und darüber spreche ich mit unserem nächsten Gast.
Im Gespräch.
Professor Dr. Elsa Kirchner leitet seit 2021 das Fachgebiet Systeme der Medizintechnik an der Universität Duisburg-Essen und arbeitet gleichzeitig mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz sowie dem Robotics Innovation Center in Bremen zusammen. Sie ist Expertin in den Bereichen Mensch-Maschine-Interaktion und maschinelles Lernen und ist zudem Gründungsmitglied des Space-to-Health-Netzwerks, das die Vernetzung zwischen Forschung und Anwendung fördert, um innovative Technologien für die Raumfahrt und das Gesundheitswesen zu entwickeln. Seit April 2023 ist sie außerdem Mitglied im Rat für technologische Souveränität des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen hier im Ohr am Netz, Frau Professor Kirchner.
Vielen Dank.
Ja, Frau Professor Kirchner, wir haben hier jetzt in der Folge schon einige ganz unterschiedliche Einsatzgebiete für lernende Roboter angerissen, sag ich mal. Welche Branchen sind denn so Ihrer Meinung nach am vielversprechendsten für den Einsatz solcher Systeme in der nahen Zukunft? Haben Sie da vielleicht auch einige erfolgreiche Anwendungsfälle, die Sie uns skizzieren können?
Ja, also ich denke, Robotik wird in Zukunft generell zunehmen und es wird aus diesen Bereichen rauswandern, wo wir, ich sag mal, Robotik haben, irgendwo in einem Betrieb, hinter einer Wand, hinter einem Käfig oder ähnliches. Das heißt, überall wird es mehr in die Richtung gehen, dass Roboter mit den Menschen zusammenarbeiten müssen, weil wir viele Bereiche da einfach überhaupt nicht abdecken derzeit. Und Sie wissen das vermutlich selbst auch, dass Fachkräftemangel überall akut ist. Das heißt, wir werden Robotik nicht nur in großen Firmen sehen in Zukunft, was vielleicht so jetzt so das Bild ist, sondern wir werden das auch in kleineren Firmen sehen, vielleicht auch in KMU, vielleicht sogar im Handwerk, womit wir vielleicht aktuell gar nicht rechnen. Das heißt, das Bild wird sich in naher Zukunft ändern, damit wir diese Bedürfnisse der Gesellschaft, dass wir diese auch adressieren können.
Mhm. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Herausforderungen bei der Implementierung solcher Technologien in diesen Sektoren, die Sie jetzt auch genannt haben?
Also die allergrößte Herausforderung, die sehe ich letztendlich darin, dass wir jetzt nicht mehr Umgebungen für Roboter schaffen. Also stellen Sie sich eine klassische Firma davor, Volkswagen meinetwegen, Roboter Autos bauen. Dann wurde die ganze Fabrik letztendlich dafür gebaut. Die wurde dafür gebaut und konzipiert, dass der Roboter sehr effektiv Autos zusammenbaut. Und in anderen Bereichen arbeitet dann der Mensch, weil er Arbeiten verrichtet, die der Roboter nicht kann. Und wenn wir uns jetzt fragen, welche Arbeiten kann denn der Roboter oder konnte der Roboter dann bisher immer nicht verrichten, das sind all diese Arbeiten, wo diese Umgebung nicht statisch ist. Mhm. Also Umgebungen, die sich ändern. Oder auch plötzlich kommt der Mensch, der ja immer sozusagen auch für Aufregung sorgen kann, ja, weil er sich nicht immer vorhersehbar verhält. Und all diese Umgebungen, wo wir nicht vorhersagen können, wie die Umgebung überhaupt ist, ob sie sich ändert, fast überall ändert sich alles eigentlich, wenn wir leben. Ja, und das macht die größte Herausforderung hervor, weil der Roboter jetzt plötzlich sozusagen nicht vorgegeben bekommt, hier, so sieht's aus, das musst du tun, sondern er muss sich zurechtfinden. Also ein Roboter muss erkennen, ist das jetzt eine relevante Umgebung, kann ich jetzt meine Aufgabe erfüllen oder gibt es ein Hindernis, muss ich das anpassen, weil vielleicht Objekte im Weg sind, die da vorher nicht waren oder vielleicht sogar Objekte überhaupt nicht da sind, die er erwartet sozusagen für zum Beispiel bei Zusammensetzen von einem Möbelstück oder ähnliches und dann fehlt plötzlich was. Das ist die große Herausforderung und das bedeutet, ein Roboter muss sehr viel mehr mit der Umgebung interagieren, dazu gehört auch der Mensch, also es kann die starre Umgebung sein, aber es eben auch Menschen zum Beispiel und muss da auch lernen, weil wir können nicht alles vorhersagen, es ist unmöglich, die Welt, den Menschen alles zu modellieren, das heißt, es muss auch eine Lernfähigkeit im robotischen System in Zukunft viel stärker sein.
Also das ist das, wo es im Moment noch so ein bisschen dran hapert, verstehe ich, so dieses eigentlich ja typisch Menschliche, sich eben auch auf neue Situationen, Unvorhergesehenes vielleicht einzustellen, auch relativ spontan, das ist die große Herausforderung.
Genau, das ist die Herausforderung. Und es wird ja auch viel gesagt, der Roboter ist da, um solche stupiden, repetitiven Aufgaben zu machen und den Menschen zu entlasten, was ja auch richtig ist. Und alles, wo es darum geht zu denken und irgendwas zu entscheiden, das macht der Mensch. Und diese Grenze, die früher sehr scharf war, die wird aufgeweicht werden in Zukunft.
Jetzt forschen Sie ja unter anderem gerade zu dieser Mensch-Maschine-Interaktion. Sehen Sie da besondere Herausforderungen? Also gibt es beispielsweise, das ist eigentlich ja eine rhetorische Frage, es gibt ja wahrscheinlich aktuell noch große Vorbehalte auf Seiten der Mitarbeitenden in Unternehmen, wo dann auf einmal Roboter eingesetzt werden sollen. Ist das die größte Herausforderung oder wo sehen Sie die eher?
Ich denke mal, es gibt verschiedene Herausforderungen. Das, was Sie jetzt sagen, das ist richtig. Das hat auch damit zu tun, Roboter sind ja noch nicht vor Ort. Und das heißt, das Verständnis darüber, was ein Roboter kann, was ein Roboter nicht kann, was er vielleicht in Zukunft, nahe Zukunft kann, ist ja in der Allgemeinheit nicht da. Also es fehlt einfach noch. Erfahrung fehlt. Wir haben ja keine Erfahrung sammeln können. Das heißt, vieles wird angenommen und es ist nicht unbedingt richtig, was angenommen wird. Oft haben wir natürlich Bedenken, dass Roboter Arbeitsplätze wegnehmen. Aber das wird gar nicht so sein, dass ein Roboter, in den meisten Bereichen zumindest, dass ein Roboter exakt das macht, was der Mensch macht. Die Aufgaben, die werden einfach anders gelöst. Die werden anders gelöst und die Aufgabenteilung erfolgt dann auf einer anderen Ebene, als es vielleicht jetzt erfolgt. Und das ist aber super schwer natürlich vorherzusagen oder auch zu verstehen oder sich da ein Bild davon zu machen, wenn man überhaupt gar keine Erfahrung hat.
Ja.
Je mehr Erfahrung wir sammeln mit Systemen, die bereit eingesetzt werden, schauen wir uns mal ChatGPT und all das an, desto besser kann auch jeder allgemeine Nutzer sagen, ja, das kann es nicht. Mhm. Aber es ist Erfahrung, also man muss damit umgehen. Und das ist eigentlich das nächste Problem, was wir haben. Es gibt ja aktuell gar keine robotischen Systeme, die tatsächlich in der Anwendung lernen. Es gibt robotische Systeme, die vorher lernen, die Modelle lernen und werden dann eingesetzt und sind dann sozusagen optimiert. Aber tatsächliche robotische Systeme, die in der Anwendung lernen und dann auch direkt das Gelernte anwenden, ne? Das ist der Unterschied. Die gibt es ja so gar nicht, wirklich, weil das hat auch was mit Zulassung zu tun und so weiter und so fort.
Ja.
Da sehen wir autonomes Fahren, ne? Das ist auch so ein Problem, obwohl wir da ja sehr weit sind, faktisch in dem Bereich. Und da können wir diese Erfahrung gerade nicht sammeln. Und das macht es gerade so schwierig. Und das macht es auch sehr schwierig, Risiken einzuschätzen. Und das sind, glaube ich, diese beiden Hauptbereiche. Also diese Frage, wie lassen wir das zu? Und auch noch nicht so ein Gefühl dafür zu haben, was ein Roboter kann. Das merken wir auch, wenn wir Anfragen haben von Firmen, die sagen, wir würden gerne Robotik einsetzen in der Anwendung. Und oft ist dann Mensch-Maschine-Interaktion gefragt. Und dann sind die Vorstellungen meistens total abwegig, was da gemacht werden kann. Und man muss erstmal gemeinsam sozusagen das Problem verstehen und dann gemeinsam überlegen, wie ein Roboter wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Das bedeutet ganz oft auch Abläufe zu ändern. Also das bedeutet nicht, ich kann einfach einen Roboter nehmen und nehme den Schatten Mensch und pack den da rein. Das funktioniert auch aktuell noch nicht und wird in naher Zukunft auch noch nicht funktionieren, sondern wir müssen komplette Abläufe ändern. Und das ist auch eine ganz große Herausforderung, vor allem für kleine Industrie, ja, weil kleine Firmen, die haben natürlich auch nicht so das Kapital, das so einfach mal so umzusetzen, weil das doch eben weitgreifende Auswirkungen hat oft.
Mhm.
Und dann ist es Aufgabe sozusagen der Forscher herauszufinden, wo ist der kleinste Widerstand? Also wo können wir am einfachsten ein robotisches System effizient einsetzen in der Firma? Der löst dann vielleicht nicht das gesamte Problem, aber bringt das Ganze voran. Das ist so ein erster Fuß in die Tür, sag ich mal.
Also Step by Step besser, ne?
Genau, dass man sich erstmal auch darüber klar wird, was kann denn so ein System bringen? Also nicht sofort alles wollen, sondern effektivsten Weg suchen.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir adressieren müssen.
Jetzt ist ja Ihr Spezialgebiet eigentlich KI im Gesundheitswesen. Welche aktuellen Entwicklungen gibt es denn in diesem Bereich oder welche sind besonders vielversprechend und wie wird das die Zukunft der Medizin auch beeinflussen?
Wenn wir jetzt von KI im Gesundheitssystem sprechen, dann denken wir sofort an tiefe neuronale Netze und maschinelles Lernen, das Tumor besser erkennt oder besser vorhersagt, welche Behandlung am effektivsten ist und so weiter. All diese Beispiele kennen wir ja. Und da sind tatsächlich sehr, sehr große Fortschritte passiert, auch in jüngster Zeit, bis hin zu wirklich Entwicklungen, die einsatzfähig sind tatsächlich. Wir arbeiten da oft mit Daten und das ist sozusagen überschaubar. Das heißt, wir nehmen nicht direkt Einfluss auf Menschen oder auf die Umgebung, sondern wir arbeiten mit Daten. Es kann immer noch ein Arzt hinterher drüber schauen und Entscheidungen machen. Wir arbeiten viel mit erklärbarer KI, ja, um das zu ermöglichen. Das sind wahnsinnige Entwicklungen, die wir in der Medizin haben. Wir können zum Beispiel neue Ansätze entwickeln, auch extrem schnell vergleichsweise neue Antibiotika zu finden mit maschinellem Lernen. Da gibt es große Erfolge in dem Bereich.
Okay.
Aber wir dann haben auch noch die andere Seite. Und die andere Seite ist sozusagen nicht diese reine KI, maschinelles Lernen auf Daten, sondern integriert in Systeme. Jetzt stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben eine Insulinpumpe zum Beispiel. Nehmen wir Insulinpumpe. Das ist nicht ganz abwegig, weil solche Systeme gibt es schon. Die sind integriert und die sollen sozusagen Insulin abgeben bei schwerer Diabetes, entsprechend sozusagen dem Bedarf. Nun ist das aber so, das ist also ein System, das soll das tun, aber wir können nicht einfach irgendwas messen im Blut, also das ist nicht effizient genug, weil wenn ich Insulin eingebe, dauert das, hat einen gewissen Verzug, bis das überhaupt eine Wirkung hat oder wenn ich was gegessen habe. Das heißt, effizient sind hier zum Beispiel Ansätze des Reinforcement Learns. Das sind maschinelle Lernverfahren, die auch ein bisschen mehr in die Zukunft schauen können, sage ich jetzt mal grob gesagt. Und die können viel besser dann ein Modell bilden, wie viel Insulin, zu welchem Zeitpunkt soll ich denn wann geben, damit sozusagen der Gesamtzuckerspiegel sehr gut eingestellt ist und es keine Spitzen und so weiter gibt und auch keine zu niedrigen Zuckerwerte natürlich. Und jetzt haben wir ein System, das sozusagen direkt mit dem Menschen interagiert. Das ist also ein System, ein Gerät, das ist implantiert in einem Patienten und interagiert direkt. Und jetzt kommen wir natürlich in einen ganz anderen Bereich, weil plötzlich habe ich direkte Wirkung auf einen Menschen und habe natürlich eine ganz andere Risikoabschätzung. Das heißt, in dem Moment, wo ein System direkten Einfluss nimmt auf einen Mensch, das kann auch Beatmungssysteme sein, ja, also auch wenn wir da KI einsetzen, wäre auch ein anderes Beispiel, ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn ich erstmal nur auf Daten analysiere und bessere Therapiemöglichkeiten erstmal evaluiere und dann letztendlich einen Arzt entscheiden lasse, welche die bessere Möglichkeit ist. Das heißt, der Effekt ist sehr viel direkter. Und jetzt kommt noch hinzu, dass wenn wir dann so ein System haben, also so eine Insulinpumpe, die vielleicht dann auch andauernd lernen würde, muss man in dem Fall nicht, man kann das vorher lernen, das Modell, und dann sozusagen auch einsetzen. Also haben da auch andere Wege, die man gehen kann. Aber wir hätten jetzt so ein System, das ständig lernt. Also zum Beispiel stellen Sie sich vor, ein Exoskelett. Wir haben ein Exoskelett, das ist ja das, woran ich forsche, einen Patienten zum Beispiel nach einem Schlaganfall in Bewegungen unterstützen soll. Jetzt ist das ja natürlich schon so, dass der Patient hoffentlich durch die Therapie seine Fähigkeiten verbessert. Das heißt, er wird fähiger, wieder sich zu bewegen. Und das System muss sich da anpassen. Und das passiert dann vielleicht auch mit Lernen, mit Lernansätzen. Mhm. Sich das Lernen sozusagen zu erkennen, was die Bedürfnisse des Patienten jetzt gerade sind über die Zeit. Das heißt, wer kontrolliert das? Das kontrolliert kein Arzt mehr in dem Moment. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Wir müssen trotzdem natürlich sicherstellen, dass die Anwendung sicher ist für den Patienten, dass auch diese KI-Komponente sicher ist. Und vielleicht, um da auch schon nochmal eine Lösung anzubieten, wir reden ja, wenn wir von der Robotik sprechen oder Medizingeräten, die KI-Komponenten haben, ja nicht von einem reinen Datenanalyse, einer abstrakten Blackbox-Datenanalyse, sondern wir reden ja von einem System, den Roboter oder eine Maschine, die regelbasiert funktioniert. Das heißt, dass der Vorteil ist, wenn wir das jetzt integrieren, so eine KI-Modul, die irgendwas lernt, dass wir das in diese Regelsystem integrieren können und damit sicherstellen können, dass keine Gefahren ausgehen, dass wir das sozusagen abgreifen können. Und das sind sicherlich Sachen, die wir auch stärker betrachten müssen und auch hervorstellen müssen, gerade wenn es um AI-Risiken geht, ja, AI-Act und so weiter. Ist das wirklich dann Hochrisiko-KI, wenn die so integriert ist in ein System? Und solche Sachen, die müssen aber diskutiert werden, weil aktuell ist es gar nicht möglich, solche Systeme zuzulassen.
Ach so, auch dieses Exoskelett, was Sie ja vorgestellt haben, auch beim letzten Digitalgipfel, das ist so noch gar nicht wirklich.
Das Exoskelett an sich ist ein regelbasiertes System. Wir haben da ja zum Beispiel vorgestellt, dass wir eine ganz einfache Therapieunterstützung, zum Beispiel dieser Miromode, darstellt. Mhm. Das leitet sich ja ab von der Spiegeltherapie. Und die Idee ist, wenn ein Schlaganfallpatient nur einseitig betroffen ist, also sagen wir einen Arm nicht bewegen kann, dann kann der Therapeut, also er trägt jetzt das Exoskelett, und der Therapeut sagt dem Patienten, bewegen Sie mal beide Arme nach vorne. Bewegen kann er tatsächlich nur den gesunden Arm, aber das Exoskelett spiegelt diese Bewegung auf die andere Seite. Mhm. Das hat erstmal nichts mit KI zu tun, wenn man es streng genommen. Es ist einfach ein Regelansatz. Ja, ist eine Regelung. Das sind natürlich sehr anspruchsvolle Algorithmen, die dahinter stehen, die das alles ermöglichen, aber hat erstmal nichts mit KI zu tun. Das macht also sozusagen das System. Insofern, das wäre auf jeden Fall zulassbar. Mhm. Das können wir zulassen und einsetzen. Das ist nicht das Thema. Wenn wir aber jetzt anfangen zu sagen, wir wollen zum Beispiel bei einer stärker betroffenen Person einen KI-Ansatz verfolgen, der zum Beispiel die Gehirndaten interpretiert, dass er sich bewegen möchte oder nicht. Und dieser Ansatz ist nicht einfach mal also irgendwie außerhalb des Systems trainiert, vielleicht auf den Daten des Patienten, dann gucken sie alle an, halten das für sicher und bringen das in das System und integrieren das, sondern das System lernt, während der Patient das nutzt. Mhm. Wenn wir sowas machen würden, also lernen, während der Patient das nutzt, dann wäre das heutzutage schwierig, das zuzulassen. Wenn wir ein Modell außerhalb lernen und das sozusagen verifizieren und dann integrieren, das ist auch schon heute möglich. Das heißt, wir können natürlich schon KI nutzen, aber nur so lange, wie ein Mensch noch drüber schaut und entscheidet, dass das, was das System macht, sicher ist in irgendeiner Form.
Okay. Also ich habe verstanden, eigentlich können Gesundheitsleistungen und gerade so medizintechnische Leistungen ja individueller werden und mit mehr Impact im Grunde, aber man gibt halt Kontrolle ab, ne? Und das muss man irgendwie handeln, wie man das dann halt sicher hält, trotz allem.
Genau. Es ist ja auch so, und unsere Wahrnehmung ist ja auch so ein bisschen gefälscht, weil wir alle nutzen ja so ganz viele Wearables und so. Und auch solche Wearables können ja eingesetzt werden, um Blutdruck zu überwachen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich KI-Systeme, die kontinuierlich lernen und die kein Mensch explizit überwacht. Da ist kein Arzt hinter, der da drauf guckt, das KI-System macht alles richtig oder irgendjemand sonst ein TÜV. Ja. Das sind aber keine Medizintechniksysteme. Wir benutzen ja diese ganzen Systeme auf eigene Gefahr. Mhm. Das heißt, wir unterzeichnen das, dass wir das nutzen wollen und auch nutzen. Und das ist natürlich eine ganz andere rechtliche Voraussetzung. Das heißt aber auch, dass viel Entwicklung im Bereich, kann ich solche KI einsetzen in medizintechnischen Produkten, auch viel in diese Richtung Wearables schaut, was kann man sich da angucken, ne? Weil da ist aktuell viel mehr möglich, als das vielleicht in Medizinprodukten ist, aber vieles kann man ja daraus lernen. Also da gibt es ja auch sehr viele Projekte in die Richtung, da sozusagen zu gucken, wie viel kann man da übernehmen, was geht nicht. Mhm. Wenn wir wirklich in ein zertifiziertes Medizinprodukt kommen, wo dann ja eine Firma dahinter steht, die die Verantwortung trägt. Ja, so, wenn wir jetzt so ein Wearable nutzen, also Smartwatch oder ähnliches, dann laden wir die App runter, sagen, ja, ich bin einverstanden, ich mache das alles.
Ja.
Und dann ist das unsere eigene. Also es ist im Endeffekt unsere eigene Gefahr.
Ne? Eigenes Risiko.
Eigenes Risiko, genau. Ja.
Lassen Sie uns mal ein bisschen zum Schluss nochmal weggehen von der konkreten Anwendung, ein bisschen hin sozusagen eine Ebene drüber, vielleicht auch ein bisschen politischer Rahmen. Sie sind ja Mitglied im Rat für technologische Souveränität des BMBF und setzen sich dort auch für die technologische Unabhängigkeit Deutschlands ein. Welche Rolle spielen denn KI und die Robotik dabei und wie sehen Sie die Zukunft dieser Technologien in Europa oder auch hier in Deutschland?
Also wir sehen, dass gerade im Bereich KI und Robotik wir in Deutschland ja keine schlechten Position haben. Wir haben keine schlechte Stellung im Ranking im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel gerade in der Robotik und der Akzeptanz und Anwendung von Robotik asiatische Länder zum Beispiel sehr viel weiter sind. Mhm. Was das jetzt gesellschaftlich, ja? Das ist nicht unbedingt, was wir bauen können oder was wir entwickeln können oder forschen können, sondern das ist eine wichtige Komponente, ich denke mal, die auch noch gefördert werden muss, dass da mehr Akzeptanz sozusagen auch in der Bevölkerung entsteht für Robotik. Denn, wie ich das schon eingangs erwähnt habe, viele Bereiche können von Robotik profitieren und es gibt einfach auch viele Bereiche, wo wir in Zukunft nicht wissen, wie wir diese handeln sollen. Also wie Sie wissen das selbst, dass die Geburtenraten runtergehen, wir haben zu wenig junge Leute, zu viele ältere Leute und wir müssen neue Wege finden, wie wir zum Beispiel die Pflege und auch die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung auch sichern können. Und Robotik und KI ist jetzt nicht der einzigste, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier gegenzusteuern, ja, zu überlegen, wie kann wir denn Robotik natürlich dann sozial akzeptabel und gesellschaftlich akzeptabel natürlich alles hier integrieren, dass es uns hilft. Und diese Probleme bestehen ja, und das ist ja auch allen bewusst. Es ist ja nicht so, dass das irgendjemand verleugnen würde. Was ja aktuell noch fehlt, ist wirklich sozusagen diesen Push, wie wir es wirklich jetzt integrieren können, dass wir es wirklich jetzt mal machen, tun, ja, sozusagen. Und das haben halt andere Länder uns ein bisschen voraus. Also asiatische Länder haben da eine viel höhere Akzeptanz, die machen einfach viel mehr. Und ich denke mal, da müssen wir auch so ein bisschen noch dran arbeiten. Das heißt, es ist eigentlich nicht so, dass wir jetzt wissenschaftlich, technisch da hinterher werden, sondern um sie anwendbar zu machen, brauchen wir wirklich die tatsächliche Anwendung. Und wir brauchen die Akzeptanz. Und in dem Bereich sind wir vielleicht ein bisschen hinterher. Und wenn wir es nicht anwenden können, können wir auch nicht abschätzen, was neuere Entwicklungen benötigen. Das ist so etwas, was vielleicht uns in Zukunft auf die Füße fallen kann, wenn eben Robotik und KI, die ja noch ein bisschen so ein Nischenleben hatte in der Vergangenheit, doch weiter in Präsenz geht, ne? Und weitere an Bedeutung gewinnt.
Sie haben vorhin ja auch mal kurz den AI Act erwähnt. Finden Sie den denn jetzt in diesem Kontext hilfreich oder stehen wir uns damit dann jetzt eigentlich irgendwie noch mehr selbst im Weg?
Also, ist so eine schwierige Frage. Ich denke mal, wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, kommen da auch viele Meinungen von, ja, es gibt ja schon Gesetze, die das eigentlich schon auch regeln und so weiter und so fort, dass das vieles vielleicht auch so ein bisschen over the top ist, was da geregelt ist. Was, denke ich, wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Und die Frage, was das jetzt für einen Effekt hat auf unsere Wirtschaft in Deutschland oder auch in Europa, die hängt jetzt, glaube ich, sehr stark davon ab, wie das interpretiert und ausgelegt wird in Gesetze. Weil das ist ja sozusagen der nächste wichtige Schritt. AI Act ist ja jetzt keine Gesetzeslage und auf der kann man gar nicht bestimmen. Es muss ja jetzt interpretiert werden. Und da müssen wir jetzt aufpassen, wie das umgesetzt wird und wie Deutschland da auch eben Einfluss nehmen kann auf diesen Prozess. Weil das ist natürlich auch ein Prozess, der sehr ressourcenkostend ist. Also Ressourcen im Sinne von, dass es da Leute geben muss, die sich engagieren, sich einsetzen, die auch Ahnung haben von dem Gebiet. Das ist natürlich auch immer so eine zähe Sache. Deutschland ist da eigentlich immer sehr gut und weit vorne ran. Aber ich sag mal so, es wäre natürlich ungünstig, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen und diesen AI-Act dann besonders streng auslegen, was wir ja ganz gut sind. Ja. Dann wäre es natürlich schwierig. Das heißt, ich denke mal, so ein bisschen offener zu sein und auch mal nach rechts und links zu denken, also was ich schon meinte, nicht nur zu sagen, ich gucke mir jetzt nur die KI an, also das obwohl, und das ist jetzt nicht interpretierbar, Blackbox, böse, ich kann das nicht interpretieren. Aktuell gibt es auch keine Methoden, das zu interpretieren meinetwegen. Also ist das Highway CI. Versus zu sagen, ja, okay, das ist vielleicht irgendwie nicht interpretierbar, aber das ist ein Modul einer Maschine, die eigentlich nichts falsch machen kann. Also wenn das komplett versagen würde, würde trotzdem niemandem Schaden entstehen. Ja, dass man das so mehr integrativer denkt. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und da hoffe ich doch sehr, da hört man doch immer mehr Stimmen, dass viele auch über diese Aspekte nachdenken, dass das sozusagen auch intensiv aufgenommen wird. Ansonsten wäre das natürlich schwierig. Da würden wir uns tatsächlich dann auch auf den Füßen stellen.
Ja, das ist im Grunde auch so die Position, die wir als Verband vertreten. Ne? Und eben auch zu sagen, dass Regulierung halt auch erst in der Anwendung sozusagen greift, ne? und nicht schon in der Entwicklung.
Genau, das ist sowieso ganz schwierig, weil stellen Sie sich vor, Forschung und Entwicklung würde jetzt sagen, ja, das können Sie jetzt nicht forschen, weil das ist ja ein total so risikobehaftete maschinelles Lernverfahren und was weiß ich und dieses und jenes ist noch nicht geklärt und wie ist das mit Datensicherheit und so weiter und so fort. Ja. Das sind ja alles Sachen, die dann erstmal, na klar sollte man die mit betrachten, ja, aber man kann nicht alles lösen, weil wir nicht wissen, was hat denn unsere Entwicklung und Forschung für einen Impact auf die Gesellschaft? Ich habe es ja vorhin schon gemeint, dass wir nicht einfach einen Roboter nehmen und den so einsetzen, statt eines Menschen in irgendeine Aufgabe, sondern es wird eine strukturelle Änderung geben. Und damit gibt es ja auch Änderungen, die vielleicht sozusagen die Probleme beheben, die wir vorher hatten. So, und das können wir vorher gar nicht wissen. Das ist nicht absehbar, ne? Also man soll das natürlich schon mitdenken, aber man kann es nicht bis zum bitteren Ende mitdenken. Das ist unmöglich, weil wir nicht wissen, was für eine Auswirkung die Technologie dann in der Anwendung hat tatsächlich. Bis ins Letzte, das ist nicht möglich.
Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Elsa Kirchner von der Uni Duisburg-Essen. Ja, zu diesem ganzen spannenden Thema Robotik und KI. Also ich habe mitgenommen, Robotik wird immer alltäglicher in ganz, ganz vielen Bereichen, hat ganz viele Potenziale, besonders auch im Bereich Medizin natürlich, wirft aber natürlich auch an anderen Stellen dann wieder Fragen auf. Wenn wir eben Kontrolle abgeben an die KI, ja, gibt es einfach auch Regelungsbedarfe. Aber es ist wichtig, dass wir uns da nicht zu früh einschränken, sondern auch erstmal schauen, welche Potenziale diese Technologie für uns als Gesellschaft am Ende auch hat. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da waren.
Ich danke auch für die Einladung.
Also ich glaube, bei einer Sache sind wir uns komplett einig. Im Gegensatz zu allen Science-Fiction-Dystopien, wo die Roboter und KI irgendwann die Menschen verdrängen und ersetzen, dahin wird es nicht kommen. Ein Roboter wird den Menschen nie vollkommen ersetzen können, aber ein Roboter kann extrem hilfreich sein und unterstützend in bestimmten Berufsfeldern oder auch in bestimmten, ich sag mal, Großwetter, Unwetter oder auch Katastrophenlagen. Ist ja schön, wenn man da nicht mehr Menschen reinschicken muss zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was in Zukunft alles noch möglich sein wird durch KI-gestützte Roboter und ja, sind schon wieder am Ende dieser kleinen Folge und sagen, das war's und bis zum nächsten Mal.
Genau, nächstes Mal sind wir wieder da. Wir, die Menschen, nicht die Roboter. Sidonie, lass dir gut gehen und ihr da draußen bleibt gesund. Tschüss.
Ciao.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.